Predige heute über Johannes Kapitel 8, Vers 12 bis 20. Johannes Kapitel 8, Vers 12 bis 20. Jesus redete nun wiederum zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Du zeugst von dir selbst. Dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Ihr richtet nach dem Fleisch, ich richte niemand. Doch auch wenn ich richte, ist mein Gericht wahr. Denn ich bin nicht allein, sondern ich und der, welcher mich gesandt hat. Aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. Ich bin es, der von mir zeugt, und es zeugt von mir der Vater, der mich gesandt hat. Sie sagten nun zu ihm: Wo ist dein Vater? Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kenntet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Diese Worte redete er, als er beim Opferstock im Tempel lehrte. Und niemand ergriff ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Ist die Frage: Können Sie sich ein Leben ohne Licht vorstellen? Es wäre ein Leben ohne Orientierung. Wenn wir mit diesem Licht einmal die Sonne nehmen, wäre es eigentlich auch ein Leben ohne Wärme. Und letztlich wäre es gar kein Leben, denn ohne das Licht der Sonne würde hier in Sekundenschnelle alles erfrieren. Ein Leben ohne Licht gibt es nicht. Licht und Leben hängen völlig zusammen. Genauso wenig kann man sich eine Welt ohne Jesus vorstellen, der sagt: Ich bin das Licht der Welt. Mancher kann sich das wohl schon vorstellen, aber ich bin der Überzeugung, dass es das nicht geben könnte. Natürlich kann ein Blinder sagen: Für mich gibt es kein Licht. Das ist klar, das ist verständlich, und man kann ihm das Gegenteil nicht beweisen. Beweisen Sie mal einem Blinden, dass es Licht gibt. Da können Sie die schönsten physikalischen Beweise und Dinge aufbauen, das wird ihn überhaupt nicht beeindrucken. Aber auch wenn ein Blinder sagt, dass es für ihn kein Licht gibt, dann lebt er doch vom Licht. Oder meinen Sie, ein Blinder würde leben, wenn es kein Licht gäbe? Der wäre genauso tot wie wir alle. Nur das Gegenteil kann man ihm nicht beweisen. Er hat nur einen ganz geringen Horizont, das heißt, er erkennt nur das, was er ertasten kann. Er könnte mit völligem Recht sagen: Es gibt keine Farben, es gibt keinen Himmel, es gibt keine Wolken, es gibt keine Sterne, ich weiß gar nicht, wovon ihr eigentlich immer redet. Das gibt es doch alles gar nicht. Und der Mann hätte Recht, aus seiner Sicht allerdings nur. In Wirklichkeit hätte er nicht Recht. Ein moderner Schriftsteller, Max Frisch, hat ein Stück geschrieben: Mein Name sei Gantenbein, von einem Mann, der durch einen Unfall vorübergehend blind wurde und dann schnell wieder sehend wurde, aber er merkte, es bringt Vorteile, wenn man die Rolle des Blinden weiterspielt. Und so hat er dann die Rolle des Blinden weitergespielt und er konnte jetzt die Leute beobachten, wie sie sich verhalten, weil sie ja dachten, er sieht nichts. So konnte er so etwas hinter die Maske der Leute schauen. Und eigentlich könnte man die Aussage dieses Stückes so verstehen, dass dieser Blinde eigentlich der Sehende ist. Das meinen viele Leute, die geistlich gesehen blind sind. Sie wären die Sehenden. Ich denke da an einen Mann wie Feuerbach, einen berühmten Philosophen, der Gott für die Projektion unserer menschlichen Wünsche an den Himmel hielt. Der Mann sagte: Ich hab's raus, ich weiß, was die Leute da gemacht haben. Ich bin sehend, ich schaue hinter ihre fromme Maske. Gott ist nur so der Wunsch nach einem Über-Ich, nach etwas Größerem als mir. Oder der Satre, der sagte, ich habe den Heiligen Geist im Keller geschnappt und habe ihn rausgeworfen. Der sagte, oh, ich habe das System durchschaut, das taugt nichts, weg damit. Oder ein Mann wie Nietzsche, der sagte, wir haben die Sonne losgekettet. Was bedeutet das, wenn man die Sonne loskettet von der Erde? Oh, dann würden die sich auseinander bewegen und dann würde auf der Erde alles Leben, wie wir sahen, ersterben. Was bedeutet es noch, wenn die Sonne weg wäre? Wenn die Sonne weg ist, habe ich keinen Horizont mehr. Ich habe keinen Überblick mehr. Und deshalb ist es kein Wunder, dass dieser Nietzsche den Horizont für alle menschlichen Werte verloren hat. Er hat als erster das propagiert, was Hitler später getan hat, dass man alles lebensunwerte Leben vernichten sollte. Sein Mann, der den Horizont verloren hat, weil er sagt, wir haben uns von der Sonne losgekettet, und mit der Sonne meinte er letztlich Gott. Er sagte, Gott ist tot, wir haben ihn getötet. Das heißt, wir haben dieses überholte göttliche Vorstellungsmodell aus unserer Welt rausgeschmissen. Oder ein Mann wie Sigmund Freud, der sagte, Gott ist ein Vaterkomplex. Das sind Leute, die haben eben die Beziehung zu ihrem Vater noch nicht richtig aufgearbeitet und deshalb glauben die an irgend so was Übergeordnetes. Hier sind laute Blinde dabei, sich als Sehende auszugeben, indem sie sagen, oh, wir haben die Masche raus, wir wissen, worum es geht und alles andere, was diese Frommen da behaupten, das taugt nichts. Genau das ist das Gespräch, was Jesus hier schon vor 2000 Jahren mit seinen Gesprächspartnern geführt hat. Sie meinten auch, wenn du sagst, du bist das Licht der Welt, das ist ein bisschen überspannt. Das glaubt dir doch sowieso niemand. Außerdem stimmt das gar nicht. Das ist eben das Problem. Licht lässt sich für Blinde nicht beweisen. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, kann man das niemand beweisen. Es gibt keinen objektiven Punkt außerhalb von Jesus, von dem aus man seinen Anspruch prüfen könnte. Ja, so ein Auto kann ich zu einer Werkstatt bringen oder zum TÜV und es überprüfen lassen, ob es funktionstüchtig ist. Ihr Fernsehgerät können Sie irgendwo hinbringen lassen und überprüfen lassen. Aber den Anspruch Jesu, dass er das Licht der Welt ist, kann man von niemand überprüfen lassen. Da gibt es keine Instanz dafür, die sagen könnte, ja, der Mann hat Recht oder er hat Unrecht. Oder wüssten Sie, wer diesen Anspruch objektiv von außen überprüfen könnte? Ich war vor vielen Jahren einmal in Israel, im Jahr 1960, und damals haben wir ein Totenfeld besucht, so eine unterirdische Katakombe, wo die Gebeine lagen von Menschen, die etwa zur Zeit Jesu gelebt haben. Und das ist komisch, aber ich wünschte mir damals, ich wäre einer von diesen Leuten gewesen. Nicht, dass ich mir wünschte, schon tot zu sein, sondern ich dachte, wenn ich einer von denen gewesen wäre, dann hätte ich Jesus persönlich sehen können. Und dann wäre es doch sicher viel leichter, an ihn zu glauben. Heute sehe ich das ganz anders als damals. Inzwischen ist Christus in mein Herz gekommen und mir wurde deutlich, die Leute damals haben Jesus alle gesehen. Sie haben seine Wunder miterlebt, seine fantastischen Predigten gehört und die einen haben gesagt, ja, das ist der Sohn Gottes und die anderen haben gesagt, nein, das ist ein Betrüger. Daran wurde mir deutlich, man kann ihn sehen und sieht ihn doch nicht. Es gibt solche Kippbilder, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Ich habe zu Hause eines, aber es war zu klein, auch hier zum Zeigen. Da hat man eine alte und eine junge Dame in ein Bild hineingemalt. Und zwar so geschickt, dass die Leute auf Anhieb sofort eine Dame sehen. Und zwar die einen sehen auf Anhieb eine alte Dame und die anderen sehen auf Anhieb eine junge Dame. Und beide haben recht. Man kann beides sehen, aber jetzt ist es schwierig, dem einen klarzumachen, neben der alten Dame ist in dem Bild auch noch eine junge Dame. Und umgedreht. Das heißt, man muss für manche Dinge erst geöffnete Augen bekommen, um sie wirklich sehen zu können. Und das ist das Problem der Menschen mit Jesus. Sie erkennen irgendwas und sagen, oh, das kann ich einordnen und damit ist die Sache erledigt. Alles wissenschaftliche Denken, was wir haben, beruht auf dem Grundsatz der Analogie. Analogie heißt, dass man etwas Vergleichbares hat, dass man die Sache öfters antrifft, berechnen kann und dann auf Formeln bringt oder auf klare Aussagen und damit umgeht. Und das Problem mit Jesus ist, dass er absolut analogielos ist. Das heißt, zu ihm gibt es nichts Vergleichbares. Er ist einmalig. Ist klar, wenn etwas einmalig ist, gibt es das nicht zweimal. Aber die Wissenschaft könnte praktisch erst anfangen, wenn sie es zweimal hätte, wenn sie es öfters hätte, um es zu untersuchen. Sein Anspruch, ich bin das Licht der Welt, ist völlig einmalig. Und wenn Sie irgendjemand was erklären wollen heute, werden Sie immer auf Analogien zurückgreifen. Wenn ich zum Beispiel jemand eine Schere erklären würde, der noch nie eine gesehen hätte und ich hätte auch keine dabei, wie könnte ich das tun? Ich würde ihn fragen, ob er ein Messer kennt. Wahrscheinlich würde er das kennen und dann würde ich sagen, eine Schere, das sind so zwei zusammengebundene Messer, deren Klingen, deren Schneiden gegeneinander laufen. Und dann hätte er vielleicht eine schwache Vorstellung davon, was eine Schere ist. Das heißt, ich hätte ihm anhand dessen, was er kennt, etwas klargemacht, was er noch nicht kennt. Aber bei Jesus funktioniert das nicht. Ich kann nicht irgendetwas nehmen, was jemand kennt und sagt, du, so ähnlich ist Jesus. Das geht nicht. Jesus ist einmalig. Er ist das Licht der Welt. Und deshalb kann ich ihn durch nichts anderes erklären. Ist aber auch klar, Licht kann man durch nichts anderes erklären. Der einzige Beweis für seine Wahrheit ist die, dass man die Augen öffnet und dieses Licht erkennt. Der einzige Beweis für die Wahrheit Jesu ist die, dass man seine inneren Augen öffnet und dieses Licht erkennt. Ich fand es so schön, vor Jahren las ich den Bericht eines Engländers, das heißt, den hat er nicht geschrieben, über ihn in einer Zeitung. Das war ein Mann, der blind war sein Leben lang. Und dann konnte in Italien eine ganz fantastische Operation vorgenommen werden, sodass er sehend wurde. Und dann ist er mit dem Flugzeug zurückgeflogen nach England. Und dort auf dem Flugplatz erwartete ihn seine Frau und seine zwei erwachsenen Kinder oder fast erwachsenen Kinder. Und das wäre jetzt interessant gewesen, diesen Mann, seine Frau aus den vielen Gästen heraussuchen zu lassen, mit der er ja schon lange Jahre verheiratet war, die er schon oft im Arm hatte, die er betastet hat, die er genau kennt. Als er sie dann schließlich sah, sagte er, du, ich hätte mir gar nicht vorgestellt, dass du so schön bist und dass ich so prächtige Kinder habe. Es war ein Mann, der jetzt Personen neu kennenlernte, die er eigentlich schon kannte. Ihm fehlte nur das Augenlicht. Und obwohl er sie betasten konnte und sicher oft die engste Gemeinschaft hatte mit ihr, kannte er sie nicht, zumindest nicht optisch. Es ist erstaunlich, ein Blinder kann sich von der Wahrheit kein Bild machen, wenn die Wahrheit etwas mit Sehen zu tun hat. Und deshalb gibt es den einzigen Beweis für das Licht, in dieser Weise nur, dass er die Augen auftun könnte. Bei Jesus ist es auch so, Johannes 3, Vers 33 heißt es, wer sein Zeugnis angenommen hat, hat bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Das heißt, wer ihm das geglaubt hat, ich bin das Licht, und wer dieses Licht in seinem Herzen haben wollte, der fing an, sehen zu lernen. Jesus ist das Licht, und wenn ich dieses Licht sehen möchte, muss ich es im Herzen haben. Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht aufstrahlen. Er ist es, der es in unseren Herzen hat aufstrahlen lassen, sodass wir erleuchtet wurden von der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi. Dieses göttliche Licht muss in mein Herz kommen, dadurch, dass Christus in mein Herz kommt. Und dann fangen auch meine geistlichen Augen an, sehen zu lernen. Ich fand es so schön gerade. Vorgestern sagte mir jemand nach einer Predigt, nachdem jetzt Jesus in dem Herzen desjenigen ist, sagt er, ich verstehe plötzlich die Predigt. Das ist nicht nur ein akustisches Erlebnis, sondern ich weiß plötzlich, wovon der redet. Und die Bibel fängt an, zu mir zu sprechen, auf jeder Seite, mit jedem Satz. Das ist die Aussage von jemand, der geistlich sehen gelernt hat, weil Jesus als Licht der Welt in sein Herz kam. Es gibt keinen anderen Erkenntnisweg als den des Glaubens. Und dieser ehemalige UN-Sekretär, der wohl der berühmteste von allen, die wir bisher hatten, Dag Hammarskjöld, schrieb in sein Tagebuch: In dem Augenblick, da ich Gott die Hand gab und Ja zu ihm sagte, wurde mir der Sinn meines Lebens klar. In dem Augenblick, da ich Gott die Hand gab und Ja zu ihm sagte, wurde mir der Sinn meines Lebens klar. Was ist klar? Er bekam geöffnete Augen, als Jesus Christus in sein Leben kam, und dabei erkannte er den Sinn seines Lebens. Worin? Der Sinn seines Lebens darin, für Christus zu leben. Und das ist schön. Jesus ist das Licht des Lebens. Er gibt nicht Licht, sondern er ist Licht. Das können wir uns kaum vorstellen, weil wir immer nur Dinge kennen, die Licht geben. Eine Kerze gibt Licht, eine Lampe gibt Licht, aber sie ist nicht Licht. Während Jesus Licht ist, das heißt in allem, da ist nirgendwo irgendetwas Finsteres. Bei so einer Lampe gibt es immer unbeleuchtete Teile, da gibt es Schattenwirkungen. Bei Jesus gibt es nur Licht, überhaupt kein Schatten. Unsere Welt produziert viel strahlendes Licht und trotzdem wird es immer dunkler. Die Publikumslieblinge nennt man Stare, das heißt eigentlich Stern, Lichtträger. Und trotzdem fallen sie alle irgendwo wieder. Sie überschreiten ihren Höhepunkt und sind irgendwann wieder abgeschrieben. Eigentlich sind alle selbstgemachten Lichter fallende Sterne. Und für vielen wird es spätestens vor dem Tod ganz dunkel. Goethe starb mit den Worten "Mehr Licht", weil er dieses Licht der Ewigkeit in Christus nicht angenommen hatte. Er schrieb einmal an Freunde, fromme Freunde, die Jesus lieb hatten, sagte, es hätte an euch gelegen, mich zu einem der euren zu machen. Das heißt, es hätte an euch gelegen, mich zu einem Christen zu machen. Stimmt das? Nein, es hätte an ihm gelegen, Christus aufzunehmen. Wenn jemand Christus nicht im Herzen hat, kann er nie den anderen die Schuld geben und sagen, ihr habt euch zu wenig um mich bemüht. Er kann nur sagen, ich habe die Augen nicht aufgemacht. Ich habe Christus mein Herz nicht anvertraut. Und deshalb ist es kein Wunder, dass er mit diesen Worten starb, mehr Licht, weil er dieses Licht nicht angenommen hatte. Hemingway in seiner Geschichte Der alte Mann und das Meer beschreibt die Lebensgeschichte eines Mannes, dessen Lebensweg in der Dunkelheit endet. Das ist sicher ein typisches Beispiel für einen Mann, der schreibt, ohne dieses göttliche Licht zu kennen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Christen sind Monde. Wenn wir Jesus mit der Sonne vergleichen, sind Christus die Monde dazu. Christen, denn diese Monde haben kein eigenes Licht. Sie leben nur in dem Maß, wie sie das Licht der Sonne auffangen und widerspiegeln. Das kann man auch bei Christen sagen. Kein Christ hat in diesem Sinne geistlich gesehen eigenes Licht, sondern nur in dem Maß, wie er Lebensgemeinschaft mit Christus, der Sonne hat, strahlt er auch. Es wird jeder Christ merken, wenn er feststellt, wie resigniert er sein kann, welche Aggressionen in ihm drinstecken und welche Schwierigkeiten es gibt im Umgang untereinander. Dann wird er feststellen, oh, ich habe kein eigenes Licht. Ich habe keine Charaktervorzüge als Christ, ich habe nur Christus. Und wenn mein Verhältnis zu ihm offen ist, dann strahlt sein Licht in meinem Leben. Wenn nicht, dann ist eine Mondfinsternis, ist irgendetwas dazwischen. Und es wäre schön, wenn das, was dazwischen ist, wieder rauskommt. Der Heilige Geist ist eine wunderbare Person Gottes. Unter anderem besteht ihre Arbeit darin, zu zeigen, was zwischen Gott und uns steht, so eine Art Sündenerkennungssystem aufzubauen. Und es ist erstaunlich, wenn jemand zum Glauben an Christus kommt, wird er feststellen, dass in seinem Leben viel mehr Dinge nicht in Ordnung sind, als er vorher gedacht hatte. Das ist eine gute Wirkung des Heiligen Geistes, sodass er anfängt, Gott immer mehr um Vergebung zu bitten. Das ist das Schöne, wenn wir heute ins Licht Gottes kommen, werden wir in unserem Leben viele Dinge feststellen, die nicht in Ordnung sind. Wenn wir nicht ins Licht Gottes kommen, werden wir nur manche Dinge feststellen, die nicht in Ordnung sind, aber unser ganzes Leben wird in Unordnung bleiben. Es ist schöner, wenn unsere Werke heute von Gott gerichtet werden und er uns vergibt, als wenn später unsere Person gerichtet wird. Ich weiß nicht, ob Sie den Unterschied sehen. Wenn ich heute in das Licht Gottes trete, werden meine Werke gerichtet. Das heißt, ich werde merken, oh, das war falsch, wie ich mich da verhalten habe. Vergib mir, hilf mir daraus. Während wenn ich heute nicht in das Licht Gottes trete, werden meine Werke nicht gerichtet. Kann ich sagen, ich hatte recht, der Kerl ärgert mich. Aber dann wird später einmal meine Person gerichtet. Und das wäre schade. Nachfolge bedeutet Licht haben, und zwar immer nur in Verbindung mit der Lichtquelle. Kennen Sie auch, Licht lässt sich weder einfangen noch transportieren. Es gibt keinen Gefrierschrank für Licht, gibt keine Aufbewahrungsstätte. Licht kann man immer nur in Verbindung mit der Lichtquelle haben. Deshalb können Christen immer nur in der engen Gemeinschaft mit Jesus Christus Licht haben. Enge Gemeinschaft bedeutet enge Gemeinschaft mit dem Wort, mit dem Gebet, mit der Bruderschaft anderer Christen und auch mit dem Gehorsam. Auch die Wege von Christen können absolut dunkel sein. Nämlich indem ich dem Licht den Rücken zukehre und meinen eigenen Weg gehe, dann habe ich immer das Licht hinter mir, ich kenne das Licht natürlich, und den Schatten habe ich vor mir, weil ich ja von dem Licht weggehe. Und ich vermute, dass jeder Christ das kennenlernen wird, wenn er selbst gewählte Wege geht, dass er Schatten merkt. Ob das in der Frage der Partnerschaft ist oder im Umgang mit Geld oder mit Menschen oder wenn wir uns irgendwie selbst profilieren oder durchsetzen wollen. Sobald ich von dem Licht weggehe, ist mein Weg dunkel, weil das Licht hinter mir ist. Aber das Schöne ist, die Chance der Buße. Buße heißt nichts anderes als Umkehr, sich rumdrehen. Und sobald ich mich im Gebet vor Gott wieder rumdrehe, dem Licht wieder zuwende, habe ich den Schatten hinter mir und das Licht vor mir. Das heißt, Gott wird mich aus meinen Problemen wieder herausführen. Er wird mir Vergebung schenken und dadurch auch neue Freude an Christus. Heilung meiner Persönlichkeit. Hoffnung, Trost. Die Leute, mit denen Jesus hier sprach, haben das alles gehört. Und trotzdem sagten sie, dein Zeugnis ist nicht wahr. Du redest ja dauernd nur von dir selbst. Du bist ja verpflichtet, für dich Reklame zu machen. Aber das stimmt nicht. Es gibt viele Leute auch unter uns, die glauben, dass 3 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe geben. So ganz billige Beispiele. So der ganz enge Lebenshorizont eines Blinden, der kann alles betasten. Und was so ganz praktisch und einfach ist, versteht er. Es ist aber schade, wenn Leute nur glauben, dass 3 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe geben und nicht glauben, dass Christus der Sohn Gottes ist, der sie lieb hat und in ihren Herzen leben möchte. Weil das viel wichtiger ist als diese Suppe. Die Leute hier wollen Jesus richten. Die sagen, du bist das nicht, was du behauptest. Obwohl Jesus ihr Richter ist. Das ist erstaunlich. Menschen wollen Jesus richten, obwohl Jesus ihr Richter ist. Jesus ist derjenige, der im jüngsten Gericht Recht sprechen wird. Und dann gibt es keine Berufungsinstanz. An wen sollte ich mich wenden, um gegen Jesus ein anderes Urteil herbeizuführen? Übrigens, Jesus sagt, ich richte niemand. Das klingt komisch, wie ein Widerspruch. Er sagt, ich bin der Richter, aber ich richte niemand. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass die Leute sich alle selbst richten. Indem sie sein rettendes Werk der Liebe nicht annehmen, richten sie sich selbst. Johannes 12, Vers 48 sagt Jesus das, Nicht ich richte euch, sondern die Worte, die ich zu euch geredet habe, werden euch richten. Und zwar dann, wenn wir sie nicht annehmen, wenn Menschen sie nicht angenommen haben. Er sagt, der Vater zeugt für mich. Und die fragen hier, wer ist denn dein Vater? Das finde ich so traurig. Sie behaupten, Gott ist unser Vater. Die Leute. Und dann kennen sie Jesus, den Sohn Gottes, nicht. Wir werden nachher das Vaterunser zusammen beten, da ist die Anrede Vater. Und jeder von uns weiß, dass normalerweise man nur zu einer Person Vater sagen kann, deren Kind man ist. Und ein Kind Gottes ist nicht jeder. Ein Kind Gottes ist nach Johannes 1, Vers 12 nur derjenige, in dessen Herzen Christus lebt. Da heißt es, wie viele Christus aber aufnahm, denen gab er Anrecht darauf, Kinder Gottes zu werden. Kinder Gottes sind also nur Menschen, in deren Herzen Christus ist, weil sie ihn aufgenommen haben. Das heißt, eigentlich dürfte zu Gott nur der Vater sagen, der Christus im Herzen hat. Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, aber nur durch Christus im Herzen werden wir Kinder Gottes. Und das ist so schade. Es gibt viele Leute, auch in Deutschland, die sagen, Vater unser. Die beten jeden Abend zu diesem Vater, aber sie sind gar nicht seine Kinder. Und das ist schade, weil dieser Gott tatsächlich ihr Vater sein möchte, aber er wird nur der Vater durch Christus im Herzen. Ja, sie fragen also, wo ist dein Vater? Und Jesus weist darauf hin, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich kennen würdet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Es ist erstaunlich, es gibt keinen anderen Zugang zu diesem Vater als durch Jesus. Das ist so eine Art Zirkelschluss. Man muss Jesus haben, um den Vater zu kennen und kann nur so auch zu ihm Vater sagen. Wer Jesus kennt, kennt auch den Vater. Wer ihn nicht kennt, kennt den Vater nicht. Das ganze Gespräch hier war im Tempel in der Schatzhalle. Der Tempel war ja auch ein bedeutendes Kredit- und Geldinstitut zur damaligen Zeit. Jesus war sozusagen in einem streng bewachten Raum. Da gab es eine Tempelpolizei. Er war sozusagen ganz im Gebiet seiner Gegner. Die brauchten nur die Tür zu schließen, dann hatten sie ihn. Aber das konnten sie nicht, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Aber sie haben nicht erkannt, dass der größte Schatz nicht die Kollekte ist oder das, was sie da verkauft haben, sondern der größte Schatz Jesus ist. Und das wäre schön, wenn jeder unter uns diesen Schatz lieb gewinnt. Ich will das noch einmal zusammenfassen und mit drei Fragen abschließen oder drei Punkten. Wir hatten gesagt, ein Leben ohne Licht ist unvorstellbar, weil alles sofort erfrieren würde ohne Sonne. Ein Blinder lebt im Licht, aber er kann persönlich sagen, es gibt kein Licht. Obwohl er von der Güte dieses Lichtes lebt. Wir hatten gesehen, dass es keinen anderen Zugang gibt, um das Licht zu erkennen, als die Augen auftun zu können. Es gibt keinen anderen Zugang zu Jesus als den Glauben. Dadurch, dass ich die Lichtquelle in mein Herz hole, Christus in mein Herz, kann ich zu Gott Vater sagen, weil ich ein Kind des Lichtes, ein Kind dieses Vaters geworden bin. Als Beispiel hatten wir gesagt, Christen sind Monde, das heißt, sie haben dieses Licht immer nur in Verbindung mit der Sonne. Sobald wir unsere eigenen Wege gehen, haben wir den Schatten vor uns, drehen wir uns wieder rum und tun Buße, haben wir den Schatten hinter uns und das Licht wieder vor uns. Das Vorrecht von Christen ist das, ins Licht zu kommen mit ihrem ganzen Leben. Ich will drei Punkte am Ende als Frage hinstellen oder als Anrecht. Unser Vorrecht ist, als Christen ins Licht zu kommen. Das hätte etwas mit Vergebung zu tun. Ins Licht Gottes kommen heißt, erkennen auch, wie mein Leben aussieht. Vergebung empfangen. Der zweite Punkt ist der, dass wir im Licht wandeln. Das hat etwas damit zu tun, dass wir die Bibel kennenlernen, dass wir das Gebet achten, dass wir Bruderschaft üben und Gehorsam lernen. Das erste war also ins Licht kommen, Vergebung. das zweite im Licht wandeln und das dritte Licht werden. Das kann man selber nicht machen, sondern es hängt an den ersten zwei Punkten. Licht werden, das heißt, dass dieser Mond das volle Licht der Sonne widerstrahlt.